In Interlagos, da gab es weniger Regen als vielleicht erhofft an diesem Wochenende, aber trotzdem knisterte die Luft wie vor einem Sommergewitter. Norris, der hat geglänzt, Ferrari ist regelrecht verglüht an dem Wochenende und das heißt nichts Gutes. Ein gewisser Kimi Antonelli hat quasi das Kapitel Rookie feinsäuberlich aus seinem eigenen Wörterbuch rausgerissen und unsere Themen sind dann natürlich auch dementsprechend unter anderem Lando Norris, der hat das Wochenende praktisch wie ein Dirigent dominiert und beherrscht und ist dem WM-Titel so nah wie nie zuvor. Verstappen, der kämpfte wie ein Löwe, den hat er auch oben auf dem Helm drauf, in einem Auto, das sich eher wie ein rollender Einkaufswagen angefühlt hat an dem ganzen Wochenende, bis aufs Rennen natürlich. Und da sprechen wir natürlich ausführlich drüber. Die Fehlentscheidung von Red Bull erstmal, die zu diesem Setup-Fiasko geführt hat und dann die Recovery im Rennen. Was genau los war, das klären wir jetzt. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen und dann geht's los.
Ja, und los geht's. Ehre, wem Ehre gebührt. Sehr gerne mit Lando Norris. Der hat wirklich ein makelloses Wochenende hingelegt in Brasilien. Absolut erstaunlich tatsächlich, die Form zu Beginn des Jahres vor allem oder in der ersten Saisonhälfte vielleicht, ließ jetzt nicht unbedingt drauf vermuten, dass er sowas zeigen kann, was er jetzt zeigt, aber fehlerfrei, er hat jede Session angeführt, sogar das freie Training, überall P1 am Ende des Tages für Lando Norris, also wirklich absolut dominante Vorstellung, hat die Ruhe bewahrt auf jeden Fall, unabhängig von den Witterungsbedingungen, es war ja zumindest am Anfang im Sprint auch durchaus mal ein bisschen feuchter, er hat wirklich alles perfekt hinbekommen und in dieser Form ist er wirklich, ja, gereift, ja, und wirklich ein WM-Kandidat, also man kann, es war ja auch immer wieder ein Thema, ne, im Lauf der Saison ist dann Norris potenziell ein würdiger Weltmeister, jemand, der so viele Fehler macht und so weiter. Ich finde schon, weil er aus den Fehlern offensichtlich gelernt hat. Er hat letztes Jahr im WM-Kampf ja wirklich schon einige Lektionen gelernt gegen Max Verstappen. Er hat dieses Jahr noch ein paar Schwankungen drin gehabt. Meine Vermutung ist, er kam mit dem Auto zu Saisonbeginn noch nicht so gut klar.
Hat er auch gesagt,
durchscheinen übrigens, lassen. Ne? Genau, ja, genau, es war sehr schwierig zu fahren im Grenzbereich, hat auch Oscar Piastri gesagt. Oscar Piastri hat aber zu Saisonbeginn eben keine Fehler gemacht. Er schien da komplett abgeklärt, ganz cool und hat eiskalt abgeliefert. Mittlerweile hat sich das Blatt aber wirklich deutlich gewendet. Lando Norris hat jetzt nach dem Grand Prix von Mexiko, auch jetzt in Interlagos eben in Brasilien, total abgeliefert, dominiert und das beweist auf jeden Fall, dass er sich sehr gut entwickelt hat und in der entscheidenden Phase der Saison behält er scheinbar die Nerven und kann sowas dann aus dem Hut zaubern. Unserer Meinung nach ist er damit, und das völlig zu Recht, auf dem besten Weg zum Titel. Die Zahlen geben es dann auch her. Wir sprechen dann im Zusammenhang mit Max Verstappen gleich nochmal drüber. Sein Vorsprung ist auf jeden Fall jetzt, 3 Rennwochenenden vor Ablauf der Saison, doch durchaus komfortabel. Müsste schon eine Menge schief gehen, damit er es dann nicht mehr wird. Spannend bleibt trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich anderer Meinung bin als du. Auf jeden Fall würde ich es jetzt nochmal aus meiner Perspektive ein bisschen deutlicher formulieren. Ich finde, Norris hatte eigentlich die ganze Saison kaum Fehler gemacht. Der große natürlich, an den wir uns alle erinnern, Kanada, wo er sich so dermaßen verkalkuliert hat. Da weiß kein Mensch, was er sich dabei gedacht hat, als er da versucht hat, auf der Zielgerade innen durchzustechen gegen Piastri und dann das Auto weggeschmissen hat. Für Piastri Glück, dass er da nicht auch ins Verderben gestoßen wurde. Ansonsten waren es halt immer so, vor allem im Qualifying, so ganz kleine Schlenker. Die würde ich aber zu großen Teilen tatsächlich auch auf, die sind ja auch vermehrt am Anfang der Saison aufgetreten, so im ersten Saisondrittel. Und da hat er ja noch Probleme auch teilweise mit der Vorderachse gehabt. Da ist ja Piastri zum Beispiel, das wissen wir ja auch, besser zurechtgekommen. Das hat auch McLaren selber gesagt. Also es sind immer so Kleinigkeiten und damit hat ja auch in anderer Form auch Max Verstappen zwischendrin zu kämpfen gehabt. Auch der, so toll er ist und er ist sicherlich momentan der beste Fahrer. Aber er hat auch nicht sozusagen dieses Zwischentief von Red Bull so kompensieren können, dass er da gut ausgeschaut hätte, so richtig. Ne? Wir erinnern uns, da war er weit vom Podium weg, hat trotzdem dann immer mal wieder wirklich tolle Platzierungen rausgeholt, obwohl der Red Bull einfach zu nichts getaugt hatte. Und zwischendrin sah es ja an dem Wochenende ähnlich aus, da gehen wir mal noch auf ein später in dieser Folge. Aber ja, insgesamt finde ich Norris eigentlich größtenteils ja, fehlerfrei, wenn man diese kleinen Fehlerchen-Schlenker jetzt nicht so hoch wertet. Finde ich auf jeden Fall spannend und vor allem jetzt hinten raus eben keine Schwächephase. Ne? Also der hat eigentlich, naja, über kurz hinter Piastri vielleicht mal zurückstecken müssen, vor allem am Anfang der Saison, aber es war kein richtiger Ausfall. Und bei Piastri ist es halt jetzt andersrum. Und das ist eben, ja, das, was die beiden einfach noch ziemlich auseinander dividiert. Und das war letzte Saison übrigens, das haben wir auch schon angesprochen, auch ähnlich. Ne? Piastri in den letzten 6 Rennen stark abgefallen. So sieht es momentan auch aus. Mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens, was ich stark fand von Norris, und man sagt ja mal, ja, so charakterlich, so ein bisschen so Larifari, finde ich gar nicht. Denn nach dem Rennen der Pressekonferenz hat ihn ein brasilianischer Journalist gefragt, so, ja, was soll denn das eigentlich? Mach dich doch nicht so klein. Du bist doch jetzt, eigentlich bist du doch der Favorit, wenn du nach Vegas fährst. Warum stapelst du denn jetzt künstlich so tief? Ja, bist doch mit einer Hand mehr oder weniger am WM-Titel. Dann hat er gesagt, nein, widerspricht er entschieden. Und er kann denken, was er will. Also er kann sich sozusagen ausdrücken, wie er will. Das hat Norris sozusagen über sich selber gesagt. Er wird sich da nichts aufdiktieren lassen. Und er ist der Meinung, dass sie eben nicht der Favorit sind in Las Vegas, denn sie haben sich in den letzten Jahren immer schwer getan. Die Daten geben das her. Und er ist sogar noch weitergegangen. Er meint sogar tatsächlich, dass der McLaren deutlich besser hätte laufen müssen, dass sie da nicht das Optimum rausgeholt haben, da der Red Bull insgesamt natürlich im Verbund mit Verstappen ein viel besseres Ergebnis im Rennen gezeigt hatten und einen größeren Speed hatten. Also da ist er sehr selbstkritisch und das finde ich gut. Also er hat auch gesagt, er macht jetzt keine Gedanken um WM-Titel. Er geht von Rennen zu Rennen. Klar, das sind so Phrasen, aber bei ihm kommt das schon sehr authentisch rüber. Ne? Also ich finde, der hat so eine gewisse Art. Das glaube ich ihm auch. So wie dazu. Ja. Und er ist ja in einer sehr guten Ausgangsposition jetzt. Ne? 24 Punkte vor Piastri, also einer fehlt noch. Dann kann er sich Totalausfall theoretisch erlauben, wäre immer noch Erster. Also ja, spannend, ne?
Ja, spannend wird es trotzdem, wie gesagt, auf jeden Fall. Du hast jetzt auch schon mehrfach Verstappen angesprochen, dann lass uns doch vielleicht über den noch ein bisschen sprechen. Das Wochenende bei Red Bull war ja mehr als durchwachsen, auf jeden Fall. Insgesamt würde ich sogar fast sagen, es war ziemlich vermurkst. Verstappen hat dann am Sonntag definitiv noch die Kohle aus dem Feuer geholt im Grand Prix. Aber bis dahin sah es richtig, richtig düster aus, ja. Das Auto war langsam, ja, zunächst hier im freien Training. Kein gutes Setup gefunden, sowohl Tsunoda als auch Verstappen nicht. Verstappen hat sich am Funk beklagt, hier und da stimmt die Balance nicht, das Auto hüpft irgendwie und ja, generell Ride-Probleme, also mit dem Fahrwerk, ja, das ist etwas, das hört man öfter bei Max Verstappen. Ich habe mir da jetzt keine großen Sorgen gemacht, das haben wir ja schon öfter gehört, gerade am Freitag, dass er dann klagt und in der Regel hat dann die Mannschaft über Nacht noch ordentlich was gefunden, hat am Setup was verändert und dann lief es schon. Aber jetzt war es ein Sprintwochenende, das macht die Sache ein bisschen komplexer. Er hat sich dann auf Platz 6 qualifiziert für den Sprint, also das Sprint-Qualifying, ja, war dann noch einigermaßen erträglich, sage ich mal, Schadensbegrenzung irgendwie. Auch der Sprint selber mit Position 4, na, war okay. Er hat trotzdem massig Punkte verloren auf Lando Norris. Also im Sinne der WM war es dann nicht okay, aber gemessen daran, wie schlecht es eigentlich aussah, war es dann noch halbwegs in Ordnung. Aber dann haben sie, und das darf man ja neuerdings nach dem Sprint ordentlich nochmal Hand und Setup angelegt, wollten da Dinge verändern. Lauren Mackis hat dann auch, der war zugeschaltet übrigens bei den britischen Sky-Kollegen an diesem Wochenende, der hat dann ganz offen gesagt, ja, wir haben halt viele Dinge riskiert beim Setup und das kann halt nicht immer funktionieren. Es ist diesmal komplett in die Hose gegangen. Dementsprechend sind dann beide Red Bull, das muss man sich mal vorstellen, beide Red Bull sind im Q1 rausgeflogen. Weiß nicht, ob die Statistik auch dir schon irgendwo entgegengebracht worden ist, mein Lieber, aber tatsächlich das letzte Mal, dass beide Red Bull im Q1 ausgeschieden sind, das war 2006, muss man sich mal vorstellen. Und ein gewisser Kimi Antonelli, der jetzt gut unterwegs war, über den sprechen wir gleich noch, der war zu diesem Zeitpunkt 43 Tage alt. Also wirklich komplett coole Geschichte. Seitdem hat es mindestens ein Red Bull immer weiter geschafft. Nicht so in Brasilien. Kompletter Griff ins Klo auf jeden Fall. Und die Geschichte ging dann aber zum Glück anders weiter.
Ja, eins möchte ich noch ergänzen. Nach dem Sprint hat Verstappen spannenderweise das Setup von Yuki Tsunoda übernommen. Und das, und das war dann, hat er gesagt, wirklich problematisch, hat man ja gesehen, wie gesagt, sonst wären sie ja beide, also vor allem Verstappen nicht in Q1 ausgeschieden, also bei Yuki Tsunoda haben wir das ja ab und zu schon mal leider sehen müssen. Aber es scheint sehr, sehr rutschig gewesen zu sein, das Setup. Also erst auch Verstappen ist damit überhaupt nicht zurecht gekommen. Und Yuki Tsunoda, das hatten wir ja in dem einen Short, den wir dann rausgehauen haben, nach der Quali zum Rennen auch geschrieben oder gesagt, vielmehr natürlich. Der war eigentlich super nah dran an Max Verstappen, aber was nützt es dir, wenn beide in Q1 rausfliegen? Also das ist schon echt bitter. Und da frage ich mich persönlich, wie schlimm muss dieses Setup gewesen sein und warum kann da ein Yuki Tsunoda nichts Besseres rausholen oder holt sich dann eins von Max Verstappen, weil ich kann mir das irgendwie kann ich mir nicht so einen richtigen Reim drauf machen, ne? Also entweder kommt man mit dem Verstappen-Setup noch weniger zurecht und muss dann halt irgendwie rumwurschteln, weil wenn der Verstappen mit dem Tsunoda-Setup überhaupt nicht zurechtkommt, das haben wir ja gesehen, ne? Das war absoluter Murks. Also da frage ich mich, ob das nicht generell auch ein Setup-Problem ist bei Tsunoda, wo die Mechaniker und er dann einfach nicht durchblicken. Also es ist ganz vertrackt bei Red Bull, aber entscheidend eben, dass es jetzt eins der wirklichen komplett seltenen Off-Wochenenden waren, wo sie tatsächlich bis zum Qualifying tatsächlich für den Sonntag dann für Verstappen kein gutes Setup finden konnten. Und dann eben, und darauf wolltest du ja hinaus, kam dann die große 180-Grad-Wende im Prinzip. Man hat dann gesagt, naja, jetzt sind wir ja schon so weit hinten, jetzt auch schon egal. Jetzt tauschen wir im Prinzip nochmal das Setup komplett, ne, drehen wir auf links und tauschen den Motor vor allem noch aus. Das bringt ja einiges, ne, weil so ein Motor, der frisch ist, da kannst du mehr Leistung freigeben, weil du ja auch nicht irgendwie Angst haben musst, dass der dir gleich um die Ohren fliegt. Ja, also der dürfte ja normalerweise dann auch eine ganze Weile länger halten, beziehungsweise sind nur noch 4 Rennen jetzt zu dem Zeitpunkt gewesen, jetzt sind es ja nur noch 3 danach. 6 Rennen muss er im Durchschnitt halten, also das dürfte eigentlich sich ausgehen, ja, und man hatte eh nichts zu verlieren, also konnte Verstappen natürlich auch aufgrund seiner, oder vor allem auch aufgrund seiner fahrerischen Klasse das Ganze eben so durchziehen, ist dann am Ende ja Dritter geworden, wie wir wissen. Übrigens erst der 4. Fahrer in diesem Jahrhundert, so alt ist es ja noch nicht, aber ein Viertel ist ja schon rum, ne? Der das geschafft hat. Ja, ich muss nochmal ganz kurz nachschauen, wir haben es uns vorhin rausgeschrieben und tatsächlich war es nämlich so, Trulli Vettel, in Australien 2009, genau, Vettel in Abu Dhabi 2012, Hamilton Ungarn 2014, Verstappen Brasilien 2025 und, auch spannend, wenn er am Ende noch den Kimi Antonelli sich geschnappt hätte und Zweiter geworden wäre, dann wäre tatsächlich, wäre es die beste Recovery gewesen überhaupt aus der Boxengasse. Wahnsinn. Das war schon richtig, richtig stark. Ja. Aber ist so ein bisschen anscheinend ein Ding. Letztes Jahr hat das ja ähnlich gemacht und das Jahr davor hat es ja, 2021 hat es Lewis Hamilton gemacht in einer ähnlich spektakulären Art und Weise. Also Brasilien immer für sowas gut. Ja, Dave, was kann man sonst noch sagen? Wie gesagt,
ja, sollten mal einen Blick auf die Punktetafel werfen, mein Lieber.
Punktetafel ist interessant, ja. Verstappen, der liegt nun mit 341 Zählern. 49 Punkte hinter Norris ist schon ein ganzes Stück. Also insofern, so toll das alles war und so spektakulär. Ich habe echt, also es war einfach eine Masterclass von Verstappen. Das war einfach super anzuschauen. Aber leider muss man trotzdem sagen, für Red Bull einfach trotzdem schlechtes Wochenende. Denn auch im Sprint ist er ja hinter den McLaren dann ins Ziel gekommen. Und der liebe Norris hat 390 Zähler auf dem Konto. Wie gesagt, 49 Punkte vor Max Verstappen. Und dazwischen haben wir noch den lieben Oscar Piastri mit 366 Punkten. Also 24 Punkte hinter Norris. Und was das jetzt eben auch heißt, ist, Pünktchen mehr, dass Norris noch irgendwie rausholt gegenüber Piastri und dann kann er sich mal einen kompletten Ausfall leisten, wäre immer noch vor ihm.
Schon wild.
Wenn Piastri, und das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dann eben auch praktisch Platz 1 holt in dem Rennen, wo Norris ausfallen würde, da ist er momentan auch meilenweit davon entfernt. Ja, und bei Verstappen, der ist zwar bärenstark und hat eigentlich fast die Maximalpunktzahl bis Brasilien fast rausholen können, aber trotzdem ist es so, wenn Norris jetzt noch in einem Rennen vor ihm landet, dann kann er sich eigentlich schon fast 2 Totalausfälle leisten. Ne? Also ein Pünktchen irgendwie in irgendeinem Rennen, ein Platz vor ihm, egal welcher das ist, plus dann eben im Sprint vielleicht gewinnen und dann kann Max Verstappen sich auf den Kopf stellen, da passiert dann nichts mehr. Also es sieht schon sehr gut für Norris aus.
Der wird sich gar nichts mehr leisten, glaube ich.
Ja, Norris wird jetzt abliefern. Fun Fact, der ist im Schnitt, fällt er nur einmal in der Saison aus. In der Saison war es schon zweimal, also das wäre schon eine sehr, sehr große Off-Saison für ihn. Und er macht, das muss man auch sagen, auch bei diesen ganzen kleinen Fehlern, die man ihm immer nachsagt und die definitiv auch immer mal wieder da sind, phasenweise bei ihm in der Saison, die großen Dinger, die leistet er sich eigentlich nie. Ja? Also das Letzte, was wirklich größer war, was man ihm ankreiden könnte, wäre zum Beispiel Las Vegas 2023. Da hat sie ihn wirklich schlimm in der zweiten Runde rausgehauen. Ansonsten
ob das sein Fehler war, weiß ich auch
genau,
nicht.
Genau, sage ich ja. Also das könnte man vielleicht noch irgendwie, aber ansonsten, das war davor, glaube ich, 22 irgendwann mal ganz am Anfang der Saison. Also es ist selten, will ich damit sagen.
Naja, es ist auf jeden Fall selten, hast du schon recht. Ich würde gerne ergänzen, Max Verstappen hat auf seiner ja wirklich phänomenalen Aufholjagd ja auch noch einen Plattfuß gehabt, einen schleichenden Plattfuß. Ja. Den konnte er aber zum Glück während der Safety-Car-Phase direkt zu Beginn des Rennens da beseitigen. Das hat also nicht immens viel Zeit gekostet. Er ist dann auch gleich den harten Reifen losgeworden. Ich meine, er war da auf hart unterwegs.
Er war auf hart, ja.
Das war auch ein glücklicher Umstand, weil der harte Reifen hat überhaupt nichts getaugt am Rennwochenende oder im Rennen selber dann. Also das, ja, dieser schleichende Plattfuß war eigentlich eher noch ja, ein glückliches Zeichen, glückliches Omen für Max Verstappen. Er hat es dann genutzt und wirklich mal wieder ein Meisterstück abgeliefert, wie ja vermutlich nur er das im Moment kann. Wir hatten es auch in den Kommentaren hier schon unter einem unserer Videoshorts, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich dann geschrieben, dass ich glaube, dass Yuki Tsunoda das unter den gleichen Umständen nicht so abgeliefert hätte. Jemand hat nämlich behauptet, ja, neuer Motor, das funktioniert ja immer gut in Brasilien, hat ja Lewis Hamilton damals schon gezeigt. Ja, schon, aber der neue Motor allein war es ja nicht. Man muss diesen Vorteil, den man dann potenziell hat, ja schon auch umsetzen. Ne? Man muss überholen, man muss die Strategie ja trotzdem hinkriegen. Und ich wette, in Yuki Tsunoda oder wer auch immer hätte es wahrscheinlich nicht so in der Form hinbekommen. Das ist schon auch die fahrische Extraklasse solcher Top-Piloten, die das dann auch natürlich überhaupt erst möglich macht, so eine Recovery. War auf jeden Fall toll, war sehr spannend mit anzuschauen. Ich habe das Rennen auch gestern mit meinem Sohnemann verfolgt und der hat total mitgefiebert. Der hat sich immer für Max Verstappen gefreut, als der einen überholt. Der hat sich am Ende für Lando Norris gefreut. Der ist in Tränen ausgebrochen beinahe. Also er war wirklich, wirklich derbe enttäuscht, als irgendwann beide Ferrari ausgefallen sind. Und damit können wir dann vielleicht also auch mal den Schwenk zum nächsten Thema machen. Er ist irgendwie alles Fan. Also alles gestern, wie gesagt, Ferrari war er voll dabei, dann Red Bull, dann McLaren aber auch. Also er hat sich da auch noch nicht so ganz festgelegt, ganz der Papa.
Also auf jeden Fall auf einer emotionalen Achterbahn unterwegs mit dem.
Total. Und wie gesagt, also Ferrari war auf jeden Fall etwas da, hätte man durchaus weinen können, oder?
Ja, also für die Ferraristi, für die Scuderia, für die Tifosi war das ein schlimmes Wochenende, obwohl es zwischendrin auch gar nicht so schlecht aussah. Fred war so der Teamchef, der hat gesagt, das Ergebnis ist eine Schande. Also der hat es auf den Punkt gebracht. Und ja, kann man definitiv so sehen, ob das jetzt die Schuld von Ferrari war oder nicht. Wir drösen es jetzt mal auf. Also Fakt ist auf jeden Fall, beide Piloten, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die wurden aus dem Rennen gerissen. Bei Charles Leclerc war es definitiv überhaupt nicht sein Fehler, ja. Und ja. Das Team fiel tatsächlich in der Konstrukteurswertung, das ist eigentlich das wirklich Bittere, von Platz 2 auf Platz 4 zurück. Im Moment ist da ja sehr viel, also ist ja sehr hart umkämpft. Mercedes, Ferrari und Red Bull, die sind ja sozusagen die Anwärter auf Platz 2 und prügeln sich da drum. Jetzt ist Ferrari da sozusagen der schlechteste der drei Teams. Charles Leclerc, der lag immerhin auf Platz 3, als Kimi Antonelli in ihn reingerauscht ist. Natürlich nicht absichtlich, es war eine Kettenreaktion. Ja, Piastri hat angebremst, hat sich da verkalkuliert. Man kann darüber diskutieren, ob da Antonelli noch ein bisschen weiter da aufmachen können in der ersten Kurve. Rechts neben ihm war ja Leclerc. Leclerc ist übrigens der Meinung gewesen, naja, das wäre wahrscheinlich das Richtige gewesen und dann wäre Piastri nicht in ihn reingekracht, weil er gemeint hat, naja, der Antonelli ist da in die Kurve gefahren, als ob Piastri nicht da wäre. Auf der anderen Seite, wenn er weiter nach rechts gefahren wäre, hätte Leclerc dann wirklich Platz gemacht, hätte das kommen sehen. Ich wag's zu bezweifeln, ich weiß es nicht. Ja, also so viel auf jeden Fall dazu. Definitiv auf jeden Fall nicht der Fehler von Leclerc. Und Lewis Hamilton, der ist schon in Runde 1 mit Franco Colapinto zusammengekracht, hat dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Er ist auch mit Sainz zusammengestoßen am Anfang. Bei Colapinto war es fast noch folgenschwerer, ja. Also man war sich da auch nicht hundertprozentig sicher nach dem Rennen, was im Prinzip den größeren Schaden verursacht hatte. Auf jeden Fall war der Unterboden demoliert und der Frontflügel von Hamilton, der war dann unter dem Auto stecken geblieben. Den hat er sich abgerissen, als er Colapinto überholen wollte. Hamilton meinte, ja, der ist da so ein bisschen, hat da so ein bisschen gezuckt, wollte damit andeuten im Prinzip, dass Colapinto vielleicht da ja, einen Mini-Fehler gemacht hat, aber da war er auch sehr, sehr nah dran, hat sehr, sehr spät sozusagen das Auto nach links gezogen, um Colapinto innen auf der Zielgeraden. Da ist ja diese lange, lange, lange Kurve, die eigentlich dann gar keine Kurve ist, es gilt als gerade, ja. Hat nicht funktioniert, hat mich auch erinnert, vor ein paar Jahren war ein ähnliches Manöver mit Alonso. Da hat er auch am Ende der Saison das ein oder andere, die ein oder andere Fehleinschätzung gehabt. Passiert ist aber eben nicht so glasklar sozusagen unverschuldet wie bei Charles Leclerc. Fakt auf jeden Fall. Auch er musste dann in Runde 22 dann zwar erst, aber er musste das Auto abstellen. Tja, und dann war der Kuchen gegessen und das Wochenende für Ferrari gelaufen, ne?
Ja, es war eine ganz finstere Geschichte und bei Lewis Hamilton, naja, wer hinten ist, der ist immer schuld. Das ist ja so eine Faustregel im Straßenverkehr. In diesem Fall würde ich das auch durchaus auf die Formel 1 anwenden. Der Colapinto hat da überhaupt nichts falsch gemacht. Der ist ganz normal auf seiner Linie gefahren. Ne? Und da ist ja dieser Knick, ne, auf der Höhe der Boxeneinfahrt ungefähr. Da ist das ja passiert und klar zieht er da nach innen, weil das einfach die schnellste Linie ist. Das macht ja jeder so und wenn da Lewis Hamilton so früh schon einen Überholvorgang einleiten will, dann glaube ich ihm das nicht so ganz. Man schert ja dann eher ja gegen Ende aus, gegen Ende der Geraden oder.
Was haben auch andere gemacht dort zu überholen?
Ja, wenn man ganz viel Überschuss hat, genau. Lando Norris, Norris gegen Verstappen war so ein Ding. Der hat ihn auf der Geraden überholt, aber der hatte halt durch einen Reifenvorteil so viel mehr Traktion aus der letzten Kurve raus. Da ging das schon auch. Das war natürlich da in der Startphase bei Hamilton und Colapinto überhaupt nicht der Fall.
Wollte er zu viel, ne?
Ja, da wollte er zu viel und er hat sich dann damit, der Frontflügel steckte unterm Auto und damit er sich den Unterboden dermaßen kaputt gemacht, ging dann einfach gar nichts mehr und Lewis Hamilton ist natürlich dann auch das gute Stichwort, er hat ein paar Schlagzeilen geliefert nach dem Rennen, sehr, sehr blumige Worte, allerdings eher depressiver Natur. Er hat sich dann folgendermaßen geäußert, er hat gesagt, dieses ständige Hin und Her zwischen dem Traum, den er da lebt, in dem er jetzt Ferrari-Pilot ist und diesem Albtraum, der da oft auf der Strecke stattfindet und sich in den Ergebnissen niederschlägt, das zu verkraften, dieses Auf und Ab, ist eine große Herausforderung für ihn. Und dann hat er noch angefügt, dieser Albtraum, in dem lebt er jetzt schon eine ganze Weile. Also wirklich, wirklich düstere Aussichten, düstere Worte da von Lewis Hamilton. Man kann es ihm nicht verübeln, er hält aktuell ja wirklich jetzt einen traurigen Rekord. Kein Ferrari-Pilot, der es jemals aufs Podium geschafft hat, hat dafür so lange gebraucht und die gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Lewis Hamilton noch ein Podium mit Ferrari erreichen wird im Grand Prix. Ja, diese ganze Sprintgeschichte. Ihr merkt auch schon daran, der Sprint wird da auch in die Statistiken noch gar nicht so wirklich integriert. Also,
hat er einen Sieg geschafft dieses Jahr? Also,
ja, er hat in China gewonnen, aber es zählt einfach trotzdem nicht daran.
Offiziell zählt es nicht.
Merkt man, dass der Sprint auch offiziell noch keinen wirklichen Stellenwert hat. Ja. Wir sind ja weiterhin nicht Freunde davon, aber der Sprint in Brasilien, muss man zugeben, der war auf jeden Fall munter und unterhaltsam diesmal, aber nicht ganz so wie der Grand Prix.
Nee. Ja, also ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll. Ich kann mir, also ich würde es jetzt gar nicht so schlimm sehen, wie Lewis Hamilton es ausgedrückt hat. Ist ja klar, dass er nach dem Rennen dann auch irgendwie ziemlich down ist, aber ich glaube, er wird es gut verkraften, weil halt einfach auch im Grunde, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist halt auch einfach so, er war ja im Grunde gar nicht schlecht unterwegs. Ja? Also er hat halt diesen Fehler, diesen kleinen, aber sehr folgenschweren Fehler gemacht gegen Colapinto. Mhm. Der hat ihm sehr viel gekostet und er war ja grundsätzlich, was die Pace angeht, auf Leclerc-Level, mindestens und er
außer im Qualifying P13.
Ja, Qualifying, genau, das Qualifying war halt das Problem und das Sprint-Qualifying, da ist er halt zu spät rausgeschickt worden, also es gibt genügend Ansätze, wo man sagen kann, und der Sprint war ja auch auf Leclerc-Level im Prinzip, also es gibt schon genügend Ansatzpunkte, wo man sagen kann, okay, da muss man sich jetzt keine großen Gedanken machen, aber es ist natürlich frustrierend, ne, wenn du als so hochdekorierter Fahrer dann solche Ergebnisse nach Hause fährst und bitter auch. Andrea Kimi Antonelli ist tatsächlich in Schlagdistanz. Der kann, wenn er das ein oder andere Rennen jetzt nochmal deutlich vor Hamilton ins Ziel kommt, sogar ihn noch in der WM-Wertung überholen. Und das wäre natürlich bitter, wenn sein eigener Nachfolger, der Rookie in der ersten Saison, ihn dann mit seinem, ja, irgendwo auch Traumteam, in dem Fall natürlich Ferrari, dann schlagen kann. Aber gut, es ist eine komplexe Situation im Grunde, glaube ich. Das wird schon noch besser laufen. Ja, es kommt bei ihm sehr viel zusammen momentan.
Sprechen wir doch mal über Antonelli. Antonelli, das wäre doch noch ein sehr, sehr guter Schwenk zum Positiven auf jeden Fall. Ja. Der hat meiner Meinung nach sein bestes Wochenende abgeliefert in der Formel 1 jetzt in Brasilien. Er war auf Position 2 in sozusagen allen kompetitiven Sessions, ja, bis auf das freie Training. Sprint, normales Qualifying, Grand Prix, immer einen Platz hinter Lando Norris, immer auf der 2. Saustark, sehr konstant und er war damit natürlich nicht nur, was die Resultate angeht, sondern auch unseren Eindruck natürlich das gesamte Wochenende über stärker als George Russell. Und das ist schon, das will schon was heißen. Ja, George Russell ist im Grunde genommen sonst eine Bank und holt ja in der Regel das Maximum aus dem Auto raus, so ähnlich wie eben ein Verstappen das kann und der ein oder andere Top-Pilot noch. Dieses Wochenende lief es nicht so gut für George Russell, was bisschen schade ist. Er hat in Brasilien, auch seinen Debütsieg gefeiert. Er hat wann war es? 22, 23, erste Sprint und dann den Grand Prix gewonnen. Genau, also eigentlich liegt ihm die Strecke wahrscheinlich schon ganz gut. Trotzdem hat er an diesem Wochenende jetzt nicht so rechten Fuß in die Tür gekriegt. Ja, wirklich Antonelli das gesamte Wochenende stärker. Man kann er ja noch mal ein paar Highlights aufgreifen von ihm. Es ist ja schließlich die Highlights-Episode. Er hat sich dann, also Antonelli hat sich im Sprint dann wirklich noch sehr, sehr sehenswert an Lando Norris rangerobbt gegen Ende. Und hätte ihn vielleicht noch angreifen können, wenn es dann noch ein paar Runden länger gegangen wäre. Dem Norris sind vorne die Weichenreifen, meine ich, eingegangen und Antonelli hatte Mediums drauf. Mhm. Er hat dann gewechselt im Sprint und war da wirklich stark unterwegs. Hätte ihn nochmal ordentlich unter Druck setzen können. Also das war ziemlich knapp. Weiteres Highlight war natürlich dann jetzt am Ende des Grand Prix, wie er sich fabulös verteidigt hat gegen Max Verstappen, der da seinerseits mit frischen Reifen von hinten angerauscht kam. Hat er auch sehr gut gemacht, also die letzten 2-3 Runden hat er dann schon ein bisschen durchklingen lassen. Am Funk hat er beinahe die Luft angehalten, das war schon wirklich auf Messerschneide. Tolles Wochenende von ihm. Wir werden auch übrigens seine Leistung wie die anderen 19 Piloten dann noch fein säuberlich nochmal in den Fahrernoten aufdröseln. Da sage ich dann auch nochmal was zu einem Manöver, das mir nicht so gut gefallen hat von Antonelli. Ich will es jetzt hier aber kurz halten. Insgesamt war es ein fantastisches Wochenende von ihm und wohlverdienter zweiter Platz, seine beste Platzierung bisher in der Formel 1. Und du hast es schon angedeutet im Intro, er hat jetzt endgültig so ein bisschen diesen Stempel von dem Rookie, glaube ich, abgestreift. Das war wirklich ein sehr, sehr reifes und beinahe fehlerfreies Wochenende von ihm, oder?
Ja, so sieht's aus und das hätte sich sicherlich ein anderer Rookie gewünscht, der ist nämlich an dem Wochenende tatsächlich der schlechteste von allen Rookies gewesen und das ist natürlich deswegen bitter, weil wir von Gabriel Bortoleto sprechen, dem Brasilianer bei seinem Heim-Grand Prix und ja, also erstmal das Positive, er hat ja diesen Horrorunfall am Ende des Sprints, den hat er im Grunde unbeschadet überstanden und vor allem, wenn ihr das mal in der Perspektive von den Zuschauerrängen gesehen habt, also die sind ja aufgesprungen, waren entsetzt, ich habe einen YouTube-Kommentar zum Beispiel gesehen, der hat gesagt, ey, ich habe gedacht, der ist dann hinüber. Das wäre früher vielleicht auch mal so ausgegangen. Also das sah schlimm aus. Und was war passiert? Er hat das DRS zu spät geschlossen.
DRS selber hat sie wahrscheinlich zu spät geschlossen, oder? Normalerweise, wenn du anbremst, geht es ja automatisch zu.
Ja, es ist auf jeden Fall der Punkt gewesen, dass da das Auto komplett instabil dann war beim Anbremsen. Aha. Er war zusätzlich auch noch leicht auf der weißen Diele. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt dann noch mit reingebracht hat. Auf jeden Fall ist er dann halt eben bei über 300 km/h, glaube ich.
339 waren es.
339, ja. Muss dir mal vorstellen. Da willst du das Auto nicht verlieren, ne? Also. Nee. Das zeigt aber auch, wie gut diese Auslaufzonen eigentlich designt sind, ja, auf der einen Seite und wie gut auf der anderen Seite das, wie stabil das Auto ist, aber wie gut es dann auch im Prinzip die Aufprallenergie absorbiert. Normalerweise, selbst wenn du da in einem relativ flachen Winkel dann einstößt, das schüttelt dich ja unglaublich durch, aber du hast halt einfach so viele Sicherheitsfeatures in den Autos, dass du da halt kein Schleudertrauma kriegst und ich meine, früher, da wären die Lichter ausgegangen einfach, ne? Also das ist schon echt der Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall das, worauf man sich oder worüber man sich freuen kann. Aber natürlich, willst du nicht haben, dass du dann im Sprint dein Auto wegschmeißt. Dann war das Auto nicht rechtzeitig fertig für das Qualifying. Dann ging es von hinten los dann im Rennen und da ist er dann nach Runde 1 dann auch durch gewesen. Auch wieder Auto weggeschmissen, leider. Sprechen wir ausführlich.
Genau, da sprechen wir nochmal ausführlich drüber, da sehe ich die Schuld nicht ganz bei ihm, aber bitter war es trotzdem.
Ja, Pierre Gasly ist auf jeden Fall auch noch was wert, da werden wir auch in den Fahrernoten ausführlich drüber sprechen. Ja. Punkte, wieder mal ganz toll fürs Alpine-Team, hat gezeigt, dass Brasilien eine seiner Lieblingsstrecken ist und war ein toller, dauerhafter Kampf mit Hadjar vor allem. Das müssen wir unbedingt noch würdigen dann in der
das
nächsten
große
Folge.
Französische Duell. Ja, das war richtig cool. Wir werden natürlich in den Fahrernoten dann auch über Oli Bärmann sprechen müssen. Der hat wieder ein bärenstarkes Wochenende abgeliefert. 2 Euro ins Phrasenschwein. Und hat Esteban Ocon tatsächlich einmal mehr alt aussehen lassen.
Oh ja.
Letztes Jahr waren Gasly und Ocon noch als Teamkollegen auf dem Podium. Jetzt Gasly wieder stark und Ocon hatte nicht viel zu melden an diesem Wochenende tatsächlich. Und wirklich, Olli Bearman hat da einmal mehr aufgezeigt. Und das ist vielleicht dann auch eine Querverbindung zu Lewis Hamilton, dass da durchaus ein starker Ferrari Junior schon mit den Hufen scharrt und auf seine Chance wartet. Wenn es bei Hamilton länger nicht laufen sollte, uiuiui, da will ich mir gar nicht den Kopf zermatern drüber. Aber naja, schauen wir mal.
Ja.
Sehr gut unterwegs war auch einmal mehr Nico Hülkenberg. Der hat sich jetzt auch endlich wieder ein bisschen befreit nach seiner langen Talsohle. Er hat ja wirklich viele, viele Rennen, Pleiten, Pech und Pannen erlebt nach seinem Silverstone-Podium. Er ist jetzt mehr oder weniger konsistent zurück oben auf und hat jetzt auch wieder ordentlich gepunktet in Brasilien. Schönes Ding. Die Racing Bulls-Piloten, das hat er schon angesprochen, aber Liam Lawson ist im Grand Prix sogar vor Hadjar gelandet. Also die haben sich beide auch einen heißen Fight geliefert und sich nichts geschenkt. Toll, toll. Da wird es eine ganze Menge zu besprechen geben. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, sehr gerne ein Abo dalassen an dieser Stelle. Dann verpasst ihr nichts. Unsere Fahrernoten stehen aus und kommen wahrscheinlich morgen dann, oder?
So sieht's aus. Und dann auch der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video und dann bis zum nächsten Mal.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Ciao, ciao.